Diese Sendung wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Tipico!
Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Hallo Markus.
Lieber Cedric, ich grüße dich.
Wie geht es dir?
Ein hartes Wochenende habe ich hinter mir. Zwei harte Tage, Freitag, Samstag, Oktoberfest hier in Mannheim. Also wenn du mal richtig Spaß haben willst, dann gehst du aufs Oktoberfest in Mannheim. Sowas habe ich noch nie erlebt, wie die Leute abgegangen sind. Das war eine Sensation. Die haben mal richtig Bock zum Feiern gehabt und dadurch musste ich mich am Sonntag erholen. Was macht man da nicht besser, als sich den englischen Fußball anzuschauen?
Ja, absolut. Aber du würdest sagen, in Sachen Oktoberfest schlägt die Kurpfalz München?
Um Längen. Das habe ich noch nie erlebt, dass wirklich bei Knopfdruck, als die Band, die hat noch nicht einmal den ersten Ton gespielt, waren schon alle auf die Tische gestanden und haben einen Song nach dem anderen mitgesungen. Und zum i-Tüpfelchen dem Ganzen war dann sogar noch Rolf Stahlhofen da, ein Sänger der Söhne Mannheims. Ein sehr, sehr guter Mann. Ich kenne ihn persönlich und der hat eine bezaubernde Stimme und der hat dann noch Mannheim angestimmt und dann ging es natürlich in dem Zelt völligst ab und das war großartig.
Ah, herrlich. So ganz viel Folklore und Brauchtum, das hat was. Das ist irgendwie auch Heimatgefühl, ne? Also das verbinde ich immer damit, wenn das dann so zelebriert wird. Das kenne ich ja auch hier bei mir aus der Heimatregion. Apropos Heimatregion, deswegen ist meine Stimme auch gerade noch so angeschlagen. Bei mir in der Heimat gab es an diesem Wochenende das Judo-Bundesliga-Finale. Und da war ich auch mit der Stimme stark unterwegs. Deswegen klingt es so ein bisschen angeschlagen. Aber da müssen wir jetzt durch, alle zusammen. Und ob angeschlagen, Stimme oder nicht, den englischen Fußball genießen können wir trotzdem alle. Wir haben uns das angeguckt. Markus, du hast gerade selber gesagt, du hast zur Entspannung praktisch Premier League dann geguckt als Regenerationsprogramm und hast natürlich gesehen, dass Liverpool jetzt eine handfeste Krise hat. Also ich würde sagen, da können wir direkt mal mit starten. 2-3 in Brentford. Vierte Liga-Pleite in Folge. Es gab ja zwischendurch auch noch das 0-1 in der Champions League bei Galatasaray Istanbul, dann sind schon 5 Pleiten in Folge. Das ist schon auch jetzt was Tiefgreifendes, Grundlegendes. Ich glaube, da muss man komplett alles auf links gezogen werden. Ich meine, ich bin kein Freund von Aktionismus, aber das ist ja schon verheerend, was da momentan rund um Liverpool passiert. Ich vermute fast, das wirst du ähnlich sehen.
Ja, absolut. Vor allem haben sie ja unter der Woche noch die Frankfurter Eintracht sehr souverän mit 5-1 geschlagen und du dachtest, okay, jetzt haben sie den Dreh raus. Und dann bringst du so eine absolute Nichtleistung und das war ja auch, was Arne Slot sehr, sehr bemängelt hat, wo er auch selber sehr enttäuscht war, dass die Leistung einfach nicht gut war. Ja, auch in den Spielen davor, wo sie verloren haben. Da hat er zumindest Ansätze gesehen, die sehr gut waren. Sie haben auch, ob es jetzt Manchester United war oder das eine oder andere Spiel, sie haben ja trotzdem Torschancen gehabt. Und dieses Mal hat einfach alles nicht gestimmt. Ja. Sie haben wenig Torschancen kreiert. Brentford war besser vom Expected Goals Wert. Sie haben auch keine gute Leistung einfach gezeigt. Und das war das erste Mal, dass ich ihn schon wirklich ja so sehr ärgerlich, sehr verstimmt eben wahrgenommen habe. Davor hat er es versucht, eben noch gut wegzumoderieren. Klar, es ist nicht einfach. Ja, es ist du holst Hochkaräter zu dir. Ja, sie kommen relativ spät mit dazu. Du startest zwar schon die ganze Saison ist ja holprig. Auch mit den 5 Siegen zu Beginn war ja nichts alles Gold, was geglänzt hat. Ja, ganz im Gegenteil. Also sie haben mehr schlecht wie recht die Spiele für sich entschieden. Aber sie haben sie entschieden. Und jetzt dreht sich das ganze Blatt. Sie haben dann auch in den Spielen zuvor auch dieses Matchglück dann nicht mehr auf ihrer Seite gehabt. Ja, und jetzt kommt auf einmal so eine Leistung daher, wo man schwer erklären kann. Und jetzt sind einfach Führungsspieler gefragt. Ja, die wichtigen oder die starken Spieler, ein Van Dijk als Innenverteidiger, ein ob McAllister, also es sind ja genügend gestandene Spieler da auf dem Platz und die müssen das Heft des Handels jetzt in die Hand nehmen, weil du nur mit Hand auflegen und ein bisschen gut reden, wird das nicht besser. Also du musst es wieder schaffen, mal wieder an deine eigene Leistung mal wieder auf fast 100% zu bekommen. Das ist ja das große Manko gerade, ja. Wenn man sich die Gegentore anschaut, das ist ja eines Meisters nicht würdig, ja. Das ist jetzt schon das zweite Tor, das nach einem Einwurf fällt, ja. Das 2:0, ein Konter, wo, ich weiß nicht, was Konaté da macht, aber er steht so falsch und lässt da Schade da alleine auf den Torwart zulaufen und der batscht das Ding da rein. Das sind einfach zu viele Gegentore, was sie bekommen. Und das kann man schon, das kann man auf alle Fälle, das kriegt man schnell hin. Ja, wenn jeder bereit ist, wieder besser gegen den Ball zu arbeiten, dann bekommt man das hin. Und ja, mit dem Ball, da haben sie sich jetzt auch schwer getan, sich große Torschancen zu erarbeiten. Und ja, aber wichtig ist mal, dass du mal wieder weniger Gegentore bekommst. Du kriegst viel zu viele Gegentore und da musst du den Hebel ansetzen. Und über zu Null Spiele wirst du es wieder schaffen, in die richtige Richtung zu gehen. Aber wichtig ist, dass du jetzt die defensive Stabilität wieder herbekommst.
Und wie schaffst du das? Also wie müsste deiner Meinung nach Slot das Spielsystem des FC Liverpool anpassen?
Ach, ich weiß gar nicht, ob man da so viel anpassen muss, sondern jeder einzelne Spieler muss sich mal wieder bewusst sein, ja, was seine Aufgabe ist. Ja.
Das ist ein Kopfthema.
Ein Kopfthema, aber auch, wenn ich kann mich nicht erinnern, dass Van Dijk und Konaté so viele Fehler begangen haben in so kurzer Zeit, ja, über eine ganze Saison hinweg. Okay, ja, dann sage ich, das passt noch, ja, aber das sind jetzt einfach viel zu viele Gegentore und da schauen auch die zwei oft nicht gut aus, dann auch das defensive Mittelfeld schaut nicht gut aus. Beide Außenverteidiger, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ist nicht gut. Ja. Es ist, Kerkesch hat riesen Probleme, was das defensive Zweikampfverhalten anbetrifft. Und da muss jeder Einzelne einfach wieder zulegen. Und das fängt dann eben ganz vorne schon mit an, dass ich wieder gegen Pressing ein aktiveres habe, ein besser organisiertes Gegenpressing habe und vor allen Dingen als Mannschaft wieder besser gegen den Ball arbeite. Dann, ganz ehrlich, Cedric, das ist dann kein großes Hexenwerk. Das kriegt man dann schon relativ schnell hin. Aber jeder Spieler muss dazu eben auch bereit sein. Ja? Und da habe ich im Moment so ein bisschen meine Zweifel.
Also das sah tatsächlich nicht gut aus im GTEC Community Stadium. Warst du da schon mal im Westen Londons im Stadion vom FC Brentford? Hast du da mal gespielt? Ich habe es nicht auf der Pfanne.
Nein, Brentford habe ich nicht gespielt, Bradford habe ich gespielt.
Okay.
Es wird mit D geschrieben. Die waren damals in der Premier League, aber Brentford, nein, habe ich noch nicht gespielt.
So von der Stadiongröße her würde ich fast sagen, so das SC Paderborn des englischen Fußballs, 17.250 passen da rein. Und klar, da hast du immer volle Hütte. Und ich habe mir gerade mal so ein paar Bilder angeguckt, weil ich war auch noch nicht da. Und das ist umgeben von vielen Hochhäusern. Und im Westen Londons, wie gesagt, ein kleines, schmuckes Stadion und da spielt man eben die ganz Großen her. Ich meine, Liverpool jetzt mit 3-2 besiegt, die hatten vorher schon Man U mit 3-1 geschlagen. Also Brentford spricht ja kaum einer drüber, völlig klar, aber die sind heimstark und auch auswärts haben sie zuletzt gewonnen, ich glaube bei West Ham oder so. Also die machen es ganz gut mit den Mitteln, die sie haben, auf Platz 11. Aktuell unterwegs, unauffällig, aber effektiv. Kann man an der Stelle einfach mal erwähnen, weil es jetzt irgendwie in dem Kontext passt.
Berechtigterweise, die machen einen herausragend guten Job dort. Ja, die machen ja, ach, wie heißt der Film mit Tom Cruise, wo die machen wahnsinnig viel über Daten. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die da ein System haben, so ein KI-System haben, wo sie versuchen.
Du meinst Moneyball wahrscheinlich mit Brad
Pitt. Genau, danke. Der Name ist mir nicht mehr eingefallen. Und so arbeiten die da, ja. Und da war ja Thomas Frank war ja da sehr, sehr lange, der jetzt zu Tottenham eben gewechselt ist. Der hat das oder sie sind ja auch zusammen mit Mütjeland, die arbeiten da alle so zusammen und so scouten die ihre Spieler. Ja? Sie geben die Daten ein, was sie haben wollen, was sie bezahlen können, welche Anforderungsprofile sie suchen und über die Statistiken suchen sie sich dann eben ihre Spieler aus. Und da machen sie einen herausragend guten Job, holen die Spieler für relativ schmales Geld für englische Verhältnisse und verkaufen die wieder für richtig viel Geld. Also das ist, sonst kannst du eben mit so einem kleinen Stadion, sonst kommst du da nicht weit. Also du musst dann schon irgendwas an dir haben, was außergewöhnlich ist. Und das hat Brentford. Die machen einen außergewöhnlich guten Job da.
Ja, und die stehen auf der 11, 13 Punkte nach 9 Spielen und damit nur 2 Punkte weniger als der FC Liverpool auf der 7, der eine handfeste Krise hat. Soweit so klar. Vielleicht noch kurz, weil es ja ein Dauerthema ist, deswegen machen wir es nicht lang, aber mal kurz angerissen. Personalie Florian Wirtz, ich finde, der hat es in dem Spiel auch recht ordentlich gemacht, hatte da noch eine schicke Vorlage auf Etikette, glaube ich, und noch ein paar gute Aktionen mehr. Also an ihm würde ich es jetzt mal gar nicht festmachen wollen. Hat jetzt auch wieder von Anfang an gespielt. Gegen Frankfurt kam er ja von der Bank. Das ist unverändert schwer für ihn dort. Ne? Also ich glaube, das braucht einfach noch ein bisschen, bis der Knoten also richtig platzt, weil um mal so den Durchbruch zu schaffen, um mal wirklich zu zeigen, was er kann, braucht er ja auch den Flow der Mannschaft, die Mitspieler, die eben auch mit agieren. Da kann er jetzt gerade als individuell guter Spieler ja kaum was machen, wenn die Mannschaft an sich nicht funktioniert. Sag ich jetzt einfach mal so platt. Du kannst gerne dagegen argumentieren.
Nein, du gibst da vollkommen recht. Es ist natürlich für ihn brutal schwer und du darfst ja eins nicht vergessen, er ist ja immer noch ein brutal junger Spieler. Ja, wenn er, ich sage jetzt mal, 5, 6 Jahre älter wäre, würde ich sagen, okay, Florian, ey, jetzt wird es Zeit, dass du das Ganze mal in die Hand nimmst, aber in so weit sehe ich ihn noch nicht. Also er braucht schon auch ein intaktes Umfeld. Und für die anderen ist es natürlich jetzt brutal leicht. Ja, mit Ishak hast du einen, der hat 150 gekostet. Mit dem Wirtz hast du einen, der hat 130 gekostet. Hinter denen kann ich mich jetzt natürlich auch schön verstecken, weil wenn man sich mal ganz offen und ehrlich die Performance von Mo Salah anschaut, das ist ja desaströs. Ich kann mich nicht erinnern, dass der so viele Spiele am Stück so schlecht gespielt hat, wie er es jetzt gerade im Moment tut. Auch ein Virgil van Dijk ist auch ein Schatten seiner selbst. Ein McAllister läuft seiner Form hinterher. Also es sind einfach viel zu viele Spieler, die ihrer Form hinterherlaufen. Und wie du richtig gesagt hast, ich fand gegen Brentford, das war auch noch einer der wenigen, die ordentlich gespielt haben, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Aber es ist natürlich brutal schwer, wenn du in eine Mannschaft kommst, die gerade im Moment überhaupt nicht funktionierst und da auf einmal jetzt die Glanzpunkte setzen sollst. Weil er hat schon ein paar gute Bälle gespielt. Nur, was bringen dir die Bälle, wenn dein Mitspieler sie dann eben auch nicht reinmacht? Ja, Mo Salah hat 2 Riesenmöglichkeiten gehabt, die Spiele zuvor, wo er kläglichst vergibt. Und dann verpufft natürlich auch dein Pass. Ja, weil wenn die Mitspieler diese Pässe dann eben auch mal reinmachen würden, dann würde man auch ganz anders über Florian sprechen. Nur so steht er halt bei 0. 0 Tore, 0 Assists. Und dann wird die Kritik natürlich an ihm natürlich immer lauter. Klar.
Ja, und da kann man ihm nur wünschen, dass das Ganze wieder in die richtige Richtung geht. Und ich glaube nach wie vor, das dauert nicht mehr allzu lang, wenn da wieder der Flow reinkommt. Der Flow, dann kommt auch der Flow dazu und dann haben wir da nicht nur ein gutes Liverpool, sondern eben auch einen tollen Florian Wirtz auf der Insel. Das wird noch kommen. Momentan ist es schwierig. Liverpool auf der 7. Wir klettern vor in der Tabelle. Wer steht vor Liverpool auf der 6? Man U, auf der 5 Man City und auf der 4. Champions League Platz. Der AFC Sunderland, der Neuling in der Liga, der Aufsteiger. 17 Punkte nach 9 Spielen, fast ein 2-Punkte-Schnitt pro Spiel. Warum? Weil sie Spiele gewinnen, das glaubst du gar nicht. Jetzt haben sie zuletzt am Wochenende beim FC Chelsea gewonnen und ja, nicht irgendwie, sondern mal wieder mit so richtigen krachenden Finish. Also zunächst ging es nicht so gut los, 0-1, Chelsea legt vor durch Garnacho nach 4 Minuten, dann Isidor, Ausgleich 22. und dann 90+3 Talbi. Und das war so ein Stück weit aus dem Nichts, aber es war irgendwie dann auch, ich sag mal, für diese Saison zumindest Sunderland typisch, die das mit ganz viel ja, Euphorie als Aufsteiger machen, so ein bisschen Fortune auch mit dabei, ist ja nicht das erste Spiel, was sie so am Ende noch ziehen und die holen sich da die Punkte und sind da im Konzert der Großen mit dabei. Ich weiß, wir haben gerade mal den 9. Spieltag, aber man kann auch sagen, wir haben schon den 9. Spieltag. Es ist jetzt nicht mehr nur, ja, so der Anfangspush, sondern nach 9 Spieltagen, da hat das schon so ein Stück weit auch Aussagekraft, finde ich, und Das ist schon beeindruckend, ne? Sunderland, wir hatten schon 1-2 Mal die Thematik, auch wegen Granit Xhaka, der dahin wechselte, aber das ist ja nun, weiß Gott, nichts, was wir öfter sehen, dass in der Premier League die Aufsteiger oben mitmischen und Sunderland gelingt es jetzt. Das ist beeindruckend.
Ja, absolut. Und vor allem mit einer unglaublichen Disziplin, mit einer Leidenschaft, gegen den Ball zu arbeiten. Ich glaube, Chelsea hatte 70% Ballbesitz. Aber ich glaube, aus dem Spiel heraus 2 Chancen. Ja? Also sie haben sehr, sehr gut verteidigt. Sehr, sehr gut verteidigt. Und darüber hinaus, ich weiß da nicht, was mit Chelsea los war, laufen die dann nochmal in einen Konter, wo du sagst, sag mal, seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Aber Sunderland, sie machen die Meter, sie gehen da mit. Brobbey hat den Ball super, super noch abgedeckt und legt ihn dann eben zurück. Und es wird wunderbar ins lange Eck dann der Ball geschlänzt und chancenlos für den Torwart. Also Hut ab, weil sie eben hart arbeiten. Ja, das ist eine ganz, ganz diszipliniert hart arbeitende Mannschaft. So hast du natürlich auch mal den einen oder anderen, wo vielleicht beim Gegner auf der Position stärker ist wie vielleicht dein eigener. Aber so kriegst du das dann eben auch gehandelt und mit Xhaka in der Mitte, der koordiniert und ordnet da alles. Und da hat selbst Chelsea keine Lösung gefunden, sie wirklich in die Bredouille zu bringen. Ja, sie haben sie zwar dominiert, aber sie haben sie nicht in die Bredouille gebracht und es war ein relativ leichtes Verteidigen für sie. Die haben den Bus gepackt, 30 Meter vorm Tor und Chelsea hatte keinerlei Lösungen.
Ja, und wenn wir mal ganz kurz auf den Kader gucken von Sunderland, da sind jetzt, glaube ich, nicht allzu viele Spieler dabei, wo man so sagt, ja, nee, das ist klar, also der hat Qualität, den kenne ich. Nee, also ich kannte vorher, bevor ich mich jetzt mal so ein bisschen damit beschäftigt hat, den Robin Röfs, den kannte ich nicht, das ist ein Niederländer und steht bei Sunderland im Tor. Da vorne 5er Abwehrkette mit dem zentralen Innenverteidiger Daniel Ballard, 26 Jahre jung, sieht aber vom Foto her deutlich jünger aus, flankiert von Mukiele, gut, den kennen wir natürlich, Nordi Mukiele, ne, von Leipzig beispielsweise, der war ja in der Bundesliga da auch aktiv, oder auf links neben Ballard haben wir Gert Rüder, auch ein Niederländer. Dann auf komplett links Reinildo und auf der rechten Seite haben wir Trey Hume, ein Nordire. Das ist die 5er Abwehrkette davor, dann das 4er Mittelfeld mit eben Granit Xhaka, dem Kapitän, früher bei Leverkusen, Pokalsieger und Meister, mit der Werkself. Neben ihm nur Sadiki, ein Mann aus dem Kongo, respektive Belgien, 2 Staatsbürgerschaften, 20 Jahre jung, alles spannende Charaktere. Dann auf ganz links der Flügel Enzo Lefebvre, Franzose, auf rechts haben wir dann Bertrand Traoré aus Burkina Faso und vorne drin den Isidor, den man dann schon auch kennt. Aber ich glaube, da waren von den 11 Namen mal locker so 7, 8, wo der ein oder andere jetzt wahrscheinlich so für sich denkt, habe ich noch nie gehört. Also ja, auch da würde ich sagen, macht man sehr viel aus den, im Gegensatz zu den anderen, doch relativ bescheidenen Möglichkeiten als Aufsteiger.
Ja, der Kuba natürlich mit Granit Xhaka. Ja. Wenn du natürlich so einen Spieler bekommst, das ist natürlich Gold wert, weil der einfach eine unfassbare Erfahrung hat. Er hat aber auch immer noch diese Gier und diese Lust, was Außergewöhnliches zu schaffen. Er hält den Laden zusammen, ist ja auch sofort Kapitän geworden. Und da können sich natürlich viele Spieler dran hochziehen, ja, weil der Granit, über ihn kannst du viel sagen, aber verpissen tut sich der nicht und das schätze ich so an ihm, ja. Das ist keiner, der, wenn's hart auf hart kommt, sich dann aus dem Staub macht. Nein, der steht da, der steht seinen Mann und dadurch können natürlich neben ihm die Spieler, ja, im Schatten von ihm, können da gedeihen, können groß werden und über sich hinauswachsen und das tun sie gerade im Moment. Und spannend wird es, wenn sie mal in so einen Negativlauf kommen. Ja, ob sie das, wann sie das dann wieder geregelt bekommen, aber im Moment machen sie nicht den Eindruck, dass sie da gefährdet sind. Ja, sie strotzen vor Selbstvertrauen und jeder Sieg tut natürlich gut und lasst die Brust nochmal etwas größer werden.
Das ist so. Jeder Sieg tut gut, gilt auch für die anderen Aufsteiger. Es war ein toller Spieltag für die Aufsteiger. Wir wollen nicht zu viel Zeit verlieren, um uns damit jetzt zu beschäftigen. Wir wollen auch zum Beispiel noch zu Arsenal kommen, aber mal ganz kurz nur drauf geguckt. Wir haben alle gewonnen. Burnley, das Kellerduell mit 3-2 bei den Wolves mit einem Tor in der 90+5 Minute. Lyle Forster und Leeds hat auch gewonnen mit 2-1 gegen West Ham United und das relativ souverän. 2-0 stand schon nach 15 Minuten in der 90. haben sie noch einen Gegentreffer bekommen, aber ansonsten das Ding dann schön nach Hause gebracht. Also ja, dreimal Aufsteiger, dreimal Sieger am 9. Spieltag, Hut ab. Also das ist dann schon eine andere Aufsteigerqualität als in der letzten Spielzeit, aber das haben wir ja auch schon festgestellt. Da kann man nur sagen, weiter so, das lässt die Liga spannend bleiben.
Ja, absolut. Und gerade Burnley habe ich ja als Absteiger Nummer 1 tituliert. Ein ganz, ganz wichtiger Sieg gegen Wolverhampton. Wolverhampton macht mir da große Sorgen. Die tun sich brutal schwer, mal zumindest mal einen Punkt zu holen. Ja, sie verlieren ein Spiel nach dem anderen. Auch West Ham ist ein Schatten seiner selbst. Das ist wirklich, also da, was da abläuft, das ist nicht nachvollziehbar, weil da sehe ich schon Qualität in der Mannschaft, aber sie schaffen es nicht, als Mannschaft zu funktionieren. Jetzt wieder ein neuer Trainer mit Gomez ja, was soll ich sagen? Ein brutal enttäuschendes Spiel gegen Leeds, die ja auch ein bisschen gestruggelt sind, ja, weil sie in der Vergangenheit die Resultate nicht mehr so hatten wie zu Beginn. Und absolut souverän, verdient 2-1 gewonnen. Und also da mache ich mir schon große Sorgen, ja, was da schiefläuft. Und da bin ich gespannt, wie lange die Fans noch ruhig bleiben, weil das ist zum Teil schon, das ist desaströs.
Ja, absolut. Und das werden wir natürlich weiter im Auge behalten. Wir gehen jetzt aber mehr so in Richtung der Top-Top-Teams. Arsenal mal wieder solide unterwegs. Ja, Arsenal zementiert dank Eses Scherenschlag gegen Palace die Spitze. So titelt der Kicker die Gunners jetzt seit 10 Pflichtspielen ungeschlagen. Wir haben über die Breite des Kaders schon mehrfach gesprochen bei Arsenal, über die Qualität eben auch in der Breite bei Arsenal. Und die nutzen das, was sie da haben. Die Ressourcen nutzen sie gut und holen jeden Sieg am Ende des Tages auch irgendwo verdient. Machen ihre Hausaufgaben. Es ist nicht immer Spektakelfußball, aber es reicht, um souverän die Premier League anzuführen. Dieser 1-0-Sieg beschert die Punkte 20, 21 und 22. Damit nach 9 Spieltagen souverän auf der 1 mit 4 Punkten vor Bournemouth. Über die müssten wir eigentlich auch noch reden. Die Cherries, auch irre, was sich da so tummelt. Und mit 17 Punkten auf der 3 Tottenham, die auch haben gewinnen können, auswärts 3-0. Ja, Arsenal, das ist einfach Musterbeispiel, wie es eine Mannschaft mit Qualität und ja fast schon Weltqualität, ne? Also Weltspitze, wie man es da einfach so macht. Ne? Das ist einfach komplett solide, stark, zuverlässig. Kannst die Uhr noch stellen, kannst einen Tippschein praktisch drauf abstellen. Das passt einfach, ne?
Ja, genau das, was wir schon in den Folgen zuvor erwähnt haben. Also der Kader von FC Arsenal finde ich unglaublich. Ich kenne keinen Verein in Europa, der so aufgestellt ist wie der FC Arsenal, die zwei A1-Mannschaften praktisch zur Verfügung haben. Und sie finden immer einen Weg, dann trotzdem noch als Sieger vom Platz zu gehen. Ja, es war wieder kein berauschendes Spiel. Also es ist nicht so, dass sie dir die Sterne vom Himmel spielen. Aber im Unterschied zu Liverpool, sie lassen halt auch nichts zu. Ja, sie verteidigen ihr eigenes Tor. Sie kriegen unglaublich wenig Gegentore. Crystal Palace hat es richtig, richtig gut gemacht. Ja, sie hat Chelsea, sage ich schon, Arsenal hat aus dem Spiel heraus so gut wie keine Torschance. Aber was haben sie? Standardsituationen. Und da sind sie so brandgefährlich. Und dadurch ist ja auch das Tor von Isege entstanden, auch wieder aus dem Freistoß, einem seitlichen Freistoß, wo sie dann nicht geklärt bekommen und Isege dann eben überragend im Scherenschlag das Ding reinbatscht. Also dieses Matchglück ist halt dann auch auf ihrer Seite, aber sie lassen nicht locker, sie bleiben immer auf dem Gaspedal. Sie haben große Probleme gehabt, Torschancen zu kreieren, weil Crystal Palace hat es auch richtig gut gemacht, defensiv weiß. Aber sie haben sich nicht zurückgezogen oder sind bequem geworden oder langsam geworden. Nein, sie waren immer auf dem Gaspedal und das ist natürlich schon mit Zubimendi als Sechser, mit Rice halb links, Eze so halb rechts. Da sind sie natürlich im Mittelfeld schon auch brutal stark aufgestellt, die immer wieder anschieben können, aber auch im richtigen Moment mal wissen, hey, jetzt müssen wir mal ein bisschen langsamer machen, jetzt müssen wir mal ein bisschen den Ball in den eigenen Reihen halten, aber dann auch wieder Gas geben und den Ball versuchen, eben vorne gefährlich reinzubringen. Aber wie gesagt, Crystal Palace hat das richtig, richtig gut gemacht. Aus dem Spiel raus, ich glaube, 1-2 Torschancen für Arsenal, mehr war nicht. Aber bei jeder Standardsituation brennt es lichterloh. Und so ist dann eben auch das 1-0 entstanden. Und dann sind sie halt einfach so total, ja, abgeklärt, dass Crystal Palace hat, glaube in der zweiten Halbzeit nicht einmal aufs Tor geschossen. ja, weil sie es alles wegverteidigt haben und das ist dann schon großartig und so wirst du eben auch Meister. Und ich lege mich heute nach dem 9. Spieltag fest, der FC Arsenal wird englischer Meister.
Gut, das haben wir vermerkt. Ja, aber es spricht ja auch so viel dafür und dann gibt es ja diese Dinge, die dann einfach passen beim Fußball. Ne? Also da wechselt der Ibarici, der Ibarici, ne? Kann man glaube ich sagen. Eze, der wechselt von Crystal Palace im Sommer zu Arsenal und macht in seinem 10. Spiel für die Gunners sein erstes Tor und natürlich gegen den Ex-Verein. Was hältst du von ihm? 27 Jahre alt, 1,73 groß, die Quote in der Premier League, 154 Spiele, 35 Tore, hat auch schon für die Nationalmannschaft 14 Mal gespielt. Ja, gerne mal kurz eine Einzelkritik.
Ja, ich hätte ihn wahnsinnig gern bei Bayern München gesehen. Sag ich dir ganz so offen und ehrlich. Ja, auch mit Olise zusammen. Die zwei, das hat einfach Spaß gemacht, denen beim Fußballspiel zuzuschauen. Aber er ist ja von klein auf ein riesen Arsenal-Fan, hat ja auch in der Jugend bei Arsenal gespielt. Ist dann weggeschickt worden von Arsenal. Also es ist ein bezaubernder Spieler, der hat auch so eine Leichtigkeit, wie er die Ball an- und mitnehmen kann, wie er sie zum Teil dann die Gegenspieler ausspielt, torgefährlich ist, aber eben auch Tore vorbereiten kann, ein sehr gutes Auge eben für die Mitspieler auch hat. Also das ist ein toller Spieler, der bei Crystal Palace gar nicht so, bei vielen gar nicht so aufgefallen ist. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, ich verstehe das nicht, dass die zwei noch bei Crystal Palace spielen. Das war für mich so, ja, wie geht jetzt das? Also sind die jetzt alle blind oder bin ich blind? Sehe ich was die nicht können? Und jedes Mal, wenn ich Crystal Palace gesehen habe, haben die mich beide immer verzaubert. Deswegen war ich nicht überrascht, dass Olise bei Bayern so eingeschlagen hat. Und das hätte ich ihm eben auch zugetraut. Aber wie gesagt, wenn dann natürlich Arsenal damit einsteigt, dann hast du als anderer Verein auch keine Chance, weil er wollte auch unbedingt dahin, weil er sagt, ich bin ein Gunner und ich wollte es meinen Jugendtrainern zeigen, die mich damals weggeschickt haben, dass sie da einen Fehler begangen haben. Aber jetzt komme ich eben als gestandener Spieler wieder zurück und versuche mit dem FC Arsenal englischer Meister zu werden.
Davon ist Man United weit weg, um irgendwie Meistergedanken haben zu können. Aber wir haben ja auch denen schon ein Stück weit eine Krise zugesprochen, mal wieder, nachdem es auch in der letzten Spielzeit ja gar nicht lief. Jetzt haben sie sich aber gefangen, kann man nicht anders sagen. Also haben jetzt wieder gewonnen mit 4-2 gegen Brighton, 9 Spiele, 16 Punkte. Manu im Aufwind, kann man sagen, ne?
Ja, also das ist ja auch, das muss ja auch der Anspruch von einem Manchester United sein. Also wir haben sie zu Recht kritisiert, weil wir ja nie wussten, was bekommen wir am Wochenende. Ja, sie konnten wirklich fantastisch Fußball spielen und dann wieder so nicht erklärbare Leistungen. Ja, im nächsten Spiel, wo du denkst, hey, die kommen doch jetzt mit Selbstvertrauen, sie haben gewonnen, ey, komm. Nein, was war? Sie haben wieder sang- und klanglos ihre Spiele verloren. Und das gab es unter Amorim ja doch nie, dass sie jetzt 3 Spiele am Stück gewonnen haben. Das ist die Sensation. Ja? Das hat er, seit er da ist, noch nicht geschafft. Allerdings muss das der Anspruch eines Manchester United sein, wenn man sich mal die Truppe anschaut. Also die haben ja Qualität, das sind ja Spieler, die können ja was. Ja? Und das ist eben der Schlüssel für Amorim, die so zu packen, dass es wieder für jeden einzelnen Spieler eben auch darum geht, wieder an die Leistungsgrenze zu kommen und nicht nach einem Spiel dann wieder meinen, so jetzt kann ich wieder locker lassen, jetzt kann ich wieder so ein bisschen meinen Schweinsgalopp auf den Platz bekommen. Nein, Gas geben, weil nochmal, das ist ein Riesenverein und dieser Verein aus dem Selbstverständnis heraus muss es schaffen, unter die ersten 4 zu kommen und bis dahin wird es zwar noch ein weiter Weg, aber wie du richtig sagst, sie sind auf dem Weg der Besserung.
Der letzte Blick gehört heute in der Folge dem Spiel Villa gegen Man City. 1-0 für Aston Villa. Man City, da wartet man ja immer drauf, dass irgendwann es da heißt, Tor Man City, Haaland trifft. Kannst dir die Uhr nachstellen, der trifft und trifft und trifft und trifft. Und hat das jetzt auch getan am Wochenende, aber der späte Treffer, der zählte ja nicht und dann verliert man mit 0-1. Das bedeutet aktuell für Man City Platz 5 mit 16 Zählern, punktgleich mit Rivale Man United. Wir haben ja darüber gesprochen, ist so ein Stück weit auch die Saison des Umbruchs und dafür ist es wahrscheinlich sogar völlig okay, dass man auf der 5 steht. Man hat Mannschaften vor sich wie Sunderland und Bournemouth, die wird man auf Strecke wahrscheinlich auch noch kassieren. Danach reicht es wieder für die Champions League zumindest. Den Titel holt Arsenal, da haben wir uns ja schon festgelegt. Oder das hast du ja schon geäußert. Aber das ist einfach so ein Stolperer, den man immer mal wieder erleben wird, ne, bei Man City. Dass es in Summe gut läuft, aber dass eben noch nicht alles rund läuft. Also eigentlich eine Man City-Saison, wie du sie erwartest bislang, oder?
Ja, absolut. Wir haben es ja gesagt, es wird Hochs geben, es wird aber auch wieder Tiefs geben. So gefestigt sehe ich die Mannschaft noch nicht. Das müssen sie sich erst noch erarbeiten. Ja, sie sind überraschenderweise gut hineingestartet. Ja, das hat mich überrascht. Ich dachte, es geht ein bisschen knurziger zu Beginn. Nein, sie haben es eigentlich ganz gut hinbekommen. Und by the way, bei Aston Villa kannst du auch mal verlieren. Das ist auch eine Top-Mannschaft.
Ja, zum dritten Mal in Folge haben sie da jetzt verloren. Also das ist ja fast schon ein Angstgegner in der Fremde.
Ich wollte gerade sagen, dann ist es natürlich noch ein Verein, der dir nicht besonders liegt. Und also das ist jetzt eine normale Entwicklung, würde ich mal sagen. Ja, also wichtig ist, dass das nächste Spiel wieder gewonnen wird. Aber für mich gehört es eben zu einer Entwicklung auch dazu, ja, dass du so ein Spiel dann eben auch mal verdaust. Ja, das war ja nicht so, dass das Aston Villa dich an die Wand gespielt hat, sondern es war ein sehr ausgeglichenes Spiel mit dem glücklicheren Ende für Aston Villa. Wichtig ist jetzt eben die Reaktion auf dieses Spiel und wenn sie das hinbekommen, dann haben sie den nächsten Entwicklungsschritt in meinen Augen getan. Wenn das jetzt Spuren hinterlässt, dann bin ich mal gespannt, wie die Saison noch verläuft.
Wir werden das weiter beobachten und schauen natürlich am nächsten Spieltag gerne wieder drauf auf die Premier League. Aber du hast gerade das Wort Entwicklungsschritt genannt. Du machst dich jetzt gleich auf, ne? Zum Training. Nicht, weil du selber nochmal vom Ball trittst, sondern weil du als Co-Trainer im Jugendbereich jetzt aktiv bist, hast dich praktisch breitschlagen lassen, da deine Kompetenz für die Jugend mit einzubringen. Und da geht's ja um Entwicklungsschritte. Inwiefern macht dir das Spaß, junge Spieler zu entwickeln?
Ja, es hat mir als Profitrainer sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte auch nie Angst, die Jungen da reinzuschmeißen, wenn ich das Gefühl hatte, sie sind soweit. Und ja, ich habe mich breitschlagen lassen. Ich bin praktisch geködert worden mit der bayerischen Hopfenkaltschorle. Haben sie mich drangekriegt und zwei Freunde von mir, deren Söhne da eben auch spielen, haben mich gefragt, ob ich sie ein bisschen unterstützen könnte, weil sie halt nicht ganz so viel Plan haben von dem Ganzen. Und da habe ich gesagt, komm, dann bin ich mit dabei, mit der Prämisse, dass ich nur Co-Trainer bin, kein Cheftrainer, weil ich am Wochenende ja immer fleißig Premier League schauen muss und ich da nicht so viel Zeit habe, dann immer zu den Spielen zu gehen, aber unter der Woche sie so vorzubereiten, dass sie dann am Wochenende eben auch performen können. Das traue ich mir zu.
Ach, das ist doch großartig. Das ist doch großartig. Mal gucken, wer aus den Reihen dann so zum Premier League-Spieler vielleicht sogar mal irgendwann erwächst. Ja, das klingt natürlich alles nach völligem Schwachsinn, aber der Fußball schreibt Geschichten, das glaubst manchmal gar nicht. Und ganz viel hast du ja persönlich miterlebt. Also insofern wünsche ich dir da jetzt gleich viel Spaß mit den Jungs. Und 14, 15 sind die so, ne, wahrscheinlich.
Genau, das ist die B-Jugend und genau. Die versuchen wir in ihrer Pubertät weiterzubringen.
Ja, und alle, die da noch an den Sport glauben und Sport machen, anstatt nur den pubertätstechnischen Dingen hinterherzulaufen, ja, die müssen gefördert werden. Das ist doch schon mal eine gute Sache, dass es das heute noch so in der Form gibt. So, Markus, hat mir wieder Spaß gemacht. Einmal die Premier League durchforstet sozusagen und dann sind wir mit dem 10. Spieltag nächste Woche Montag wieder zurück. Und bis dahin, liebe Hörer, macht's gut, habt eine schöne Woche, behaltet eure gute Laune und eure Gesundheit. Und dann gerne bis nächsten Montag. Und an dich, Markus, ebenfalls alles Gute und komm gut durch die Woche.
Vielen lieben Dank, Cedric. Das wünsche ich dir natürlich auch. Und meine lieben Zuhörer, bleibt sportlich. Macht's es gut. Servus.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.
Ab 18 Jahren. Erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.